Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Preise für Lebensmittel sind schon spürbar angezogen und könnten noch weiter zulegen. Das liegt einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes nahe, wonach die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte im April weiter deutlich gestiegen sind. Weiter auf hohem Niveau sind die Preise an der Tankstelle und es droht noch eine neue Gefahr für unseren Geldbeutel. Durch die Nord Stream Pipeline fließt erst einmal weniger Gas als bisher und eine Verknappung des Angebots führt nach den Gesetzen des Marktes zu steigenden Preisen. Gaslieferungen, Spritpreise, die Kosten für Lebensmittel, das sind einige Themen in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf den Deutschen Bauerntag eingehen werden. Auch da spielen Preise und Einnahmen eine wichtige Rolle und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Die Liste der Länder, die ganz von russischen Gaslieferungen abgeschnitten sind, ist bereits ziemlich lang, reicht von den Niederlanden über Polen bis Finnland. Deutschland war und ist bisher noch nicht betroffen. Jetzt aber wird die Gaslieferung erst einmal verringert. Und das vor den angekündigten Wartungsarbeiten an der Nord Stream Pipeline Mitte Juli, eine Zeit, zu der dann gar kein Gas fließen wird. Warum derzeit weniger Gas nach Deutschland kommt und was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Das Wirtschafts- und Klimaministerium hat zunächst nur mit ein paar dürren Worten per Pressemitteilung auf die deutliche Reduzierung der russischen Erdgaslieferungen nach Deutschland reagiert. Wörtlich also heißt es, wir beobachten die Lage und überprüfen den Sachverhalt. Aktuell ist die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet. Am Mittag hatte der russische Gasriese Gazprom überraschend mitgeteilt, die Erdgaslieferungen nach Deutschland über die Pipeline Nord Stream 1 um 40% zu reduzieren. Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmeter Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden, erklärte Gazprom über den Messenger-Dienst Telegram. Zur Begründung hieß es, dass derzeit nach Reparaturarbeiten mehrere Kompressoren des deutschen Siemens Konzerns am Startpunkt der Pipeline fehlten. Von Siemens selbst gab es dazu keine Stellungnahme. Dennoch bezweifeln Beobachter, dass für die reduzierten Gaslieferungen allein technische Gründe verantwortlich sind. Zumal auffällig ist, dass Siemens explizit von Gazprom genannt wird. Frank Umbach etwa, Forschungsdirektor am European Center for Energy and Resource Security am King's College London, vermutet daher vor allem politische Gründe hinter der Gasdrosselung. Umbach sagte dem Sender Welt TV,
auf jeden Fall versucht Russland weiter den politischen Druck zu erhöhen. Wir hatten ja schon Gasunterbrechungen gehabt gegenüber Dänemark, gegenüber Bulgarien und die Niederlande, weil die dieses Rubelkonto nicht einrichten wollen. Und hier versucht Gazprom und auch der Kreml natürlich weiter Druck zu machen. Und wenn dieses Gas eben nicht komplett abgestellt wird, sondern nur teilweise, führt das ja trotzdem dazu, dass dann die Gaspreise zumindest temporär wieder stärker noch in die Höhe gehen.
Zumal die Gaspreise wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ohnehin schon deutlich gestiegen sind. Die EU hat daraufhin mit mittlerweile 6 Sanktionspaketen geantwortet. Zuletzt gab es für ein umfassendes Erdölembargo jedoch keine Mehrheit. Russland könnte jetzt durch die Gasdrosselung erneut die Geschlossenheit des Westens testen, vermutet Umbach. Eine unmittelbare Bedrohung der Versorgungslage hierzulande sieht allerdings auch der Energieexperte derzeit nicht.
Wir haben eine Sommerzeit, wo der Bedarf durch die Haushalte ohnehin ja eher gering ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir größere Versorgungsprobleme auch bei der 40-prozentigen Kürzung in den nächsten Wochen bekommen werden. Aber die Preise werden zumindest kurzfristig drohen, weiter nach oben zu gehen.
Und mittelfristig könnte die erhebliche Drosselung der Gaslieferungen durchaus relevant sein. Bis zum 1. Dezember sollen die deutschen Gasspeicher zu 90% gefüllt werden. Derzeit sind es rund 55%. Sollte also Russland dauerhaft deutlich weniger Gas über Nord Stream 1 liefern, könnten die angepeilten Füllstände im Winter klar verfehlt werden. Am Nachmittag gab unterdessen die Bundesregierung bekannt, dass Gazprom Germania, bislang unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur, mit bis zu 10 Milliarden Euro an staatlichen Garantien gestützt wird, um eine mögliche Pleite zu verhindern. Damit solle ebenfalls die Versorgungssicherheit in Deutschland sichergestellt werden, hieß es zur Begründung.
Der Gashandel mit Russland, Jörg Münchenberg berichtete. In Lübeck begann heute der Deutsche Bauerntag, in einer Zeit, in der Landwirte ihre Ernte vernichten, wie zuletzt bei Erdbeeren oder Spargel, in einer Zeit, in der die Preise für Agrarprodukte anziehen und in einer Zeit, in der über die Ausweitung des Anbaus auf Kosten des Naturschutzes diskutiert wird. Viel Gesprächsstoff also, mehr dazu von unserem Korrespondenten für das Bundesland Schleswig-Holstein, Jörn Schaar.
Es ging gesellig zu in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. In vielen kleinen Gruppen standen die Delegierten zusammen und freuten sich über das erste Wiedersehen seit 3 Jahren. Aber die Versammlung wurde überschattet vom Krieg in der Ukraine. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied betonte dabei die Schlüsselrolle der deutschen Landwirtschaft.
Nachdem Russland Weizen, die Ernährung, Lebensmittel als Waffe einsetzt, dass wir unsere Reserven heben müssen. Wir könnten auf rund 2% der Fläche zusätzlich erzeugen, Lebensmittel erzeugen. Und jede Tonne Weizen, die wir hier in Deutschland, Europa oder anderswo in der Welt erzeugen, schwächt letztendlich Russlands Position. Auch das werden wir diskutieren.
Derzeit seien noch ca. 20 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine eingelagert, die auf dem Weltmarkt dringend gebraucht würden, aber nicht exportiert werden könnten, so Ruckwied. Hier könne die deutsche Landwirtschaft zumindest zum Teil aushelfen.
Deutschland, Europa, die Weltgemeinschaft und nur wir gemeinsam können das bewerkstelligen, müssen unsere Erzeugung etwas ausweiten. Und da kann Deutschland beispielsweise, wenn wir 200.000 Hektar in die Produktion nehmen könnten, die Flächen, die sinnvoll zu nutzen sind, dann könnten wir so 1,4 Millionen Tonnen Weizen darauf erzeugen.
Dass zu wenige Nahrungsmittel produziert werden können, ist für Ruckwied aber nur eine Seite der Medaille. Denn auch die Landwirte sind von der Energiekrise betroffen. Deshalb fordert der Bauernverbandspräsident, dass landwirtschaftliche Betriebe Priorität bei der Gasversorgung bekommen müssten.
Das brauchen wir als Basis für die Düngemittelherstellung, sonst würden die Erträge einbrechen. Wir brauchen aber auch Gas beispielsweise bei der Verarbeitung von Milch- und Molkereiprodukten, bei der Zuckerherstellung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Angesichts steigender Kosten für die Landwirte müssten sich auch VerbraucherInnen auf steigende Preise einstellen.
Wir brauchen auch als Landwirte höhere Preise. Wir sind mit einer immensen Steigerung der Kosten konfrontiert. Dünger kostet das Vierfache, Futtermittel das Doppelte. Energie ist sündhaft teuer geworden. Um überhaupt produzieren zu können, brauchen wir höhere Preise. Und das muss auch bei unseren Betrieben ankommen.
Denn schon heute stecken etwa die Schweinehalter in der größten Krise seit Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr habe es gegenüber 2020 in Deutschland 2,4 Millionen weniger Schweine in Deutschland gegeben. Dem stünden 3,5 Millionen zusätzliche Tiere in Spanien gegenüber.
Tagtäglich geben Ferkelerzeuger, geben Schweinemester auf. Dies müssen wir unbedingt stoppen. Wir haben eine starke Verlagerung ins Ausland und deshalb muss jetzt entschieden werden, mehr Tierwohl auf den Weg zu bringen, die Finanzierung klarzustellen, Planungssicherheit festzuzurren und zwar für Tendenz Richtung 20 Jahre. Das ist jetzt ganz entscheidend.
Entsprechend sei die Politik nun in der Pflicht, meint Ruckwied. Es sei zwar ein gutes Signal, dass die Bundesregierung eine Anschubfinanzierung von 1 Milliarde Euro für mehr Tierwohl angekündigt habe.
Die Wissenschaft hat aber 4 Milliarden Bedarf pro Jahr errechnet. Und wenn man Tierhaltung, Schweinehaltung in Deutschland halten will, dann müssen zukünftig frische weitere Mittel fließen. Wir brauchen auch Planungssicherheit, am besten für 20 Jahre. Sonst wird dieser Umbauprozess nicht umgesetzt werden können. Da ist die Politik jetzt in der Pflicht.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland hätten ein Recht auf Transparenz. Ein Tierwohl-Label dürfe sich aber nicht nur auf die Tierhaltung beschränken. Da gehöre auch die Herkunft des Fleisches hinzu, weil es nicht sein könne, dass etwa betäubungsfrei kastrierte Ferkel ein europäisches Tierwohl-Label bekommen. Zur Not müsse die Bundesregierung ein deutsches Herkunftslabel einführen, so Ruckwied. Aber nicht allein die Politik sei nun gefragt.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen das, was sie bei Umfragen immer wieder sagen und betonen, dass sie auf Qualität Wert legen, auf Regionalität, auf Saisonalität, das müssen sie dann auch im Einkauf umsetzen, sonst wird es nicht funktionieren.
Denn im Augenblick blieben Tierwohlfleisch oder regional erzeugtes Obst und Gemüse zu oft im Regal liegen, weil die Produkte aus dem europäischen Ausland viel günstiger angeboten würden. 3 Euro für ein Kilo italienischen Spargels deckten für deutsche Landwirte noch nicht einmal die Erntekosten, so Ruckwied. Die Landwirtschaft in Deutschland steht vor vielen Herausforderungen. Ruckwied betonte in seiner Rede und in Gesprächen immer wieder, dass die Landwirte bereit für Veränderungen seien. Sie könnten und wollten bei der Sicherung der Nahrungsmittelproduktion helfen und seien offen für mehr Tierwohl. Aber in allen Punkten sei die Politik gefordert, denn kaum etwas davon sei ohne größere Investitionen machbar. Und das könne die Landwirtschaft nicht aus eigener Tasche schaffen.
Jörn Schaar über den Deutschen Bauerntag. Seit heute ist es amtlich, bei 7,9% liegt die Inflation im Mai in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und vor allem Energie verteuerte sich, so die Statistiker, aber eben auch Nahrungsmittel. Wie verändert die hohe Inflation das Einkaufsverhalten der Deutschen? Bibiana Barth ist dieser Frage nachgegangen.
Die Biobranche erlebte während der Pandemie einen Boom. Gesund war in- und zu Hause kochen im Trend. Diese goldenen Zeiten sind jedoch vorbei, so Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand beim Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft.
Sie kehren jetzt zurück in die Gaststätten und auch in die Kantinen und dort findet sich ja kein Bio-Angebot oder nur zu einem verschwindend geringen Anteil. Und so geht dieser Bio-Umsatz natürlich erstmal auch ein Stück weit verloren, der vorher dazugewachsen ist.
Um 18% sei der Umsatz im Bio-Einzelhandel im März im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, so der Bundesverband Naturkost. Und auch die Gesellschaft für Konsumforschung stellt fest, dass der Kauf von Bioprodukten abnimmt. Ein wichtiger Grund sind die steigenden Preise für die Herstellung, die allerdings alle in der Landwirtschaft betreffen, so der Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft.
Der Treibstoff für die Traktoren ist teurer geworden. Die Heizung von Ställen, wenn dort zum Beispiel Jungtiere aufgezogen werden, ist teurer. Oder auch die Heizung für ein Gewächshaus ist dann einfach teurer und aufwendiger. Und das merken Sie sehr deutlich.
Und so werden Bio-Lebensmittel teurer als bisher schon, was die Verbraucher zurückhaltender macht. Die Gesellschaft für Konsumforschung stellt fest, zum einen reagieren die Konsumenten mit Verzicht, wie zum Beispiel beim Fleisch. Die Nachfragemenge ging im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr um 7% zurück. Auch beim Biofleisch ist das zu verzeichnen. Besonders ärgerlich sei das für die in der Landwirtschaft, die gerade erst auf den Biotrend aufgesprungen sind.
Wir merken es beispielsweise im Eierbereich, wo zuletzt noch eine sehr starke Umstellungsintensität da war. Jetzt erleben wir, dass wenn die Leute eben in die Gaststätten gehen, dort gibt es dann in der Regel eher keine Bio-Eier. Das fehlt dann wiederum im Absatz in den Läden. Und das merken natürlich die Biobauern, dass dort weniger Absatz da ist.
Trotzdem bietet die Bioproduktion jetzt einen Vorteil im Preiskampf. Zum einen ist der Eigenversorgungsanteil bei Futtermitteln im Biosegment höher. Diese müssten nicht wie bei konventioneller Erzeugung üblich importiert werden, sondern würden regional angebaut. Zum anderen kann auch beim Dünger gespart werden.
Der Mineraldünger, der sich ja deutlich verteuert hat, der ja mit fossiler Energie hergestellt wird, wird ja im Ökolandbau gar nicht eingesetzt, sondern wir holen den Stickstoff ja aus der Luft mit diesen über die Pflanzen, die Leguminosen, direkt in den Boden und arbeiten dort im Kreislauf.
Diese Vorteile machen die Preise für Bioprodukte momentan stabiler als die für konventionelle Produkte. Eine Chance für den Biohandel. Hoch bleiben die Preise aber trotzdem, ob bei Bio- oder konventionellen Produkten. Und ein Ende ist nicht in Sicht, so Professor Achim Spiller, Agrarökonom an der Universität Göttingen.
Die hohe Inflation oder das Kaufverhalten, Bibiana Barth berichtete. Und nach diesem Blick auf die generelle Lage im Lebensmittelbereich wollen wir jetzt nochmal gezielt auf einen Einzelfall schauen, auf einen Großen der Branche, auf den Oetker-Konzern aus Bielefeld, der heute seine Jahresbilanz vorlegte. Thomas Würstmann war dabei.
Nichts bleibt, wie es war, sagt Albert Christmann, ausgerechnet Chef eines Konzerns, der seit Jahrzehnten bewusst auf Tradition setzt.
Zunächst mal Corona hat manches verschoben, aber der Krieg hat tatsächlich alles verschoben. Die Welt teilt sich in Blöcke auf, die Konsumtrends werden beschleunigt und wir werden in ein anderes Zeitalter hineingehen. Das, was wir über 50 Jahre gelernt haben, wird mit dem Krieg wie eine Blase platzen und wir werden uns neuen Realitäten stellen. Das betrifft die Politik, das betrifft die Wirtschaft und das betrifft jedes einzelne Unternehmen und damit auch uns.
Eines der größeren Probleme gerade, wie komme ich an die Rohstoffe für meine Produkte? Die Ukraine gehörte bisher zu den größten Weizenlieferanten weltweit.
Das betrifft uns sehr, weil wir Lebensmittelhersteller sind. Ungefähr 40% der Aussaat ist nicht getätigt worden. Und Sie können sich vorstellen, wenn eben ein großes produzierendes Land für Getreide eben weniger aussät und dann auch noch in Russland über diese Maßnahmen, die die westlichen Länder erhoben haben, auch dann kein reger Handel mehr möglich ist, dann gehen die Preise hoch und es gibt auch eine Verknappung der Ware an sich. Also betrifft uns massiv.
Im November wurde der Traditionskonzern nach einem langjährigen familieninternen Nachfolgestreit aufgespalten. Drei Geschäftsbereiche, unter anderem Sekt, gehören seitdem nicht mehr zur Bielefelder Gruppe. In den verbliebenen Bereichen liefen die Geschäfte unterschiedlich. Einbußen von 3% gab es Corona-bedingt beim Bier. Bei den Lebensmitteln erzielte Oetker stabile Umsätze. Enorme Zuwächse verzeichnete der Lieferdienst Flaschenpost. Für den Verbraucher hatte Christmann keine guten Nachrichten. Er glaubt, dass die Rohstoffkrise derzeit noch nicht beim Kunden angekommen sei. Das werde nach dem Sommer passieren, und zwar mit stark steigenden Preisen für Lebensmittel.
Das hängt ein bisschen von allen Spielern ab. Und ich fürchte, dass es eben doch eher zweistellige Preiserhöhungen sind, als dass es einstellige Preiserhöhungen sind.
Über Gewinne sagt Oetker traditionell nichts. Das Jahr sei gut auskömmlich gewesen, so dieses Mal die gewohnt westfälisch dürre Auskunft. Das hatte sich dann doch nicht geändert, nach einem Jahr, in dem ansonsten nichts blieb, wie es war.
Thomas Würstmann über die Jahresbilanz von Dr. Oetker. Und noch einmal Preise. Die Steuerentlastung beim Sprit wird von den Mineralölkonzernen nicht an die Kunden weitergegeben. Die Konzerne sacken die Milliarden einfach ein, so der allgemeine Tenor in der öffentlichen Diskussion derzeit. Eine Diskussion, die dazu führte, dass eine Verschärfung des Kartellrechts ins Spiel gebracht wurde. Die Grundlage für diese Diskussion ist allerdings schlicht falsch. Das zumindest behauptet das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Johannes Lenz fasst die IFO-Studie zusammen.
Der Tankrabatt für Diesel und Benzin ist im Wesentlichen bei den Menschen angekommen, heißt es vom Münchner IFO-Institut. Es hat die Daten von etwa 14.000 Tankstellen analysiert, die bei der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts gemeldet sind. Ergebnis: Die Tankstellen haben den Rabatt bei Diesel zu 100% weitergegeben. Das entspricht 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Superbenzin waren es bis zu 30 Cent. Das entspricht einer Weitergabe von 85%. Die Wirtschaftsforscher haben die Preise an der Zapfsäule mit denen aus Frankreich verglichen, vor und nach dem 1. Juni. Auch in Frankreich sind die Preise seitdem gestiegen, doch die französischen Steuern haben sich nicht verändert. IFO-Institutsleiter Clemens Wust hat jedoch eine grundlegende Kritik am Tankrabatt.
Wir wollen ja Benzin sparen eher, und der Tankrabatt führt dazu, dass eher mehr Benzin verfahren wird. Deshalb ist der Tankrabatt eine schlechte Idee, obwohl er nach unseren Berechnungen zumindest teilweise oder sogar größtenteils weitergereicht worden ist an die Kunden.
Der IFO-Präsident im Beitrag von Johannes Lenz über die Steuerentlastung beim Sprit, die laut IFO doch weitergegeben wird. Für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es durchaus viele Hilfsangebote, wenn sie etwas für den Klimaschutz machen wollen, sei es beim Heizen oder bei der Wärmedämmung. Zu den Herausforderungen der Energiewende gehört aber auch, dass Unternehmen ihre Produktion CO2-neutral umstellen. Gerade für die produzierende Industrie ist das eine große Herausforderung. Denn Autos, Flugzeuge oder Eisenbahnwaggons verbrauchen schon bei der Produktion große Mengen Rohstoffe und Energie. Eine Strategie dagegen: Leichtbau, der den Ressourcenaufwand minimieren soll. Ein Beratungszentrum an der TU Dresden soll bundesweit Unternehmen beim Umbau ihrer Produktion beraten. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz war bei der Eröffnung dabei.
Zwei Stahlstempel, so groß wie ein Kleinbus. Die hydraulische Druckgussmaschine von Heribert Höhr ist eine der Maschinen, mit denen in Dresden ressourcenschonende Produktion erprobt werden soll.
Wir sind energieeffizienter. Wir brauchen, um das Druckgussteil zu machen, ungefähr 30% weniger Material. Also das ist der Leichtbau eigentlich, der dahinter steht, dass wir hier Teile dünnwandiger und mit weniger Abfall gießen können.
Wie damit zum Beispiel Karosserieteile für Autos hergestellt werden können, können Unternehmen nun in Dresden ausprobieren. In der Halle einer ehemaligen Zigarettenfabrik hat die Technische Universität das Nationale Leichtbau-Validierungszentrum aufgebaut, kurz LIVE. Unter den orangefarbenen Stahlkränen an der Decke sind bisher auch zwei Maschinen für Kunststoffpressungen installiert. Einige Dutzend weitere sollen folgen, erläutert Professor Mike Gude, Leiter des Instituts für Leichtbau- und Kunststofftechnik der TU Dresden.
Das Leichtbau-Innovationszentrum ist jetzt ein Ort, an dem wir die Ideen, die wir in den letzten 10 Jahren generiert haben und vorentwickelt haben, wo die Realität werden. Wir werden hier zeigen, wie wir also noch Leichtbautechnologien klimafreundlich gestalten können.
Neue Produktionsprozesse für geringeren Materialaufwand und leichtere Produkte, die weniger Brennstoff verbrauchen, so die Idee.
Ein Unternehmen kann unsere Anlagen nutzen, kann mit seinen Werkstoffen, mit seinen Werkzeugen kommen, die in unsere Anlagen anbauen, Prozesse einfahren, Prozessparameter optimal einstellen und dann halt auch eine Qualitätssicherung nachlagern, um damit das Risiko zu minimieren, bevor also ein Weg dort in sie reingegangen wird.
Denn Entwicklung bedeutet immer ein finanzielles Risiko, das auch große Unternehmen lieber vermeiden. Am Leichtbauzentrum sollen Forschende der TU auch kleine und mittlere Unternehmen dabei beraten, wie sie bestehende Maschinen optimieren und umrüsten können, statt sie energieintensiv komplett neu zu beschaffen. Fast 20 Millionen Euro haben Bund und Land in das neu geschaffene Zentrum investiert. Ein zentraler Bestandteil der Leichtbaustrategie des Bundes, erläutert zur Eröffnung Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.
Hier wird demonstriert, wie unsere Industrie treibhausgasneutral werden kann. Und eben zwar nicht nur in der Theorie, sondern ganz, ganz handfest. Denn klar ist, Leichtbau ist eine der Schlüsselfunktionen für die industrielle Transformation und deswegen unterstützen wir das auch so.
Treibhausgasneutralität in der Industrie, ambitioniert, aber machbar, glaubt Leichtbauforscher Gude. Dafür müssen Produkte nicht nur leichter, sondern auch wiederverwendbar werden. Neutralleichtbau nennen die Entwickler das.
Also die Grundtechnologien sind soweit vorhanden. Sie müssen jetzt industriereif gemacht werden. Ein großes Thema ist die Sortenreinheit von Rezyklaten. Das heißt, wir können nur mit sortenreinen Rezyklaten auch Hochtechnologieprodukte gestalten.
Damit aus wiederverwendeten Kunststoffen eben nicht mehr Parkbänke werden, sondern neue Fahrzeugteile. Das Problem, bisher werden verschiedene Werkstoffe, Metalle und Kunststoffe etwa, oft so verklebt oder verschmolzen, dass sie nicht mehr voneinander zu trennen sind. Das zu ändern, ist ein Ziel des Leichtbauzentrums.
Die Einzeltechnologien sind verfügbar. Sie müssen jetzt für die Großjahre aufbereitet werden, sie müssen prozesssicher gemacht werden und sie müssen natürlich auch wettbewerbsfähig sein.
Das soll auch mehr Unternehmen überzeugen, denn die hätten den Handlungsbedarf noch nicht überall erkannt.
Wir sind häufig auch überrascht, warum dort nicht viel mehr investiert wird, weil einige Lösungen liegen eigentlich auf der Hand. Man sieht bei einigen Unternehmen, dass sie diesen Weg bereits gehen, aber man muss noch sehr, sehr viel mehr sensibilisieren. Gerade im Bereich der Spritzgusstechnik, der Druckgusstechnik, dort ist noch viel Luft nach oben.
Alexander Moritz stellte das neue Nachhaltigkeitsberatungszentrum für die Wirtschaft vor. Und wir kommen zum Börsengeschehen. Für uns beobachtet von Sebastian Schreiber, den ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Die Börse, Herr Schreiber, war für Aktienbesitzer in den vergangenen Tagen kein Ort, der Freude auslöste. Heute wurde nun das ZEW-Barometer für die Einschätzung zur deutschen Konjunktur veröffentlicht. Mit durchaus positiver Tendenz. Reagieren die Anleger entsprechend?
Nein, Herr Hetzke, das lässt sich nicht sagen. Das war hier heute ein ordentliches Auf und Ab für den deutschen Aktienmarkt. Der neueste Stand des ZEW-Index ist am Vormittag bekannt geworden. Da hat sich der DAX, der deutsche Leitindex, unbeirrt auf Talfahrt befunden. Es ging dann später für den DAX zwar mal kurz zurück in die Gewinnzone, aber mit Verlusten an der Wall Street in New York ist auch der DAX wieder ins Minus gerutscht. Aktuell steht da ein Abschlag von 0,7%, ein Stand von 13.329 Punkten. Ist das vor der Zinssitzung der US-Notenbank FED morgen, steht da die Frage im Raum, ob die FED den Leitzins um einen halben oder sogar um einen Dreiviertelprozentpunkt steigen lässt.
Und wie hat der Euro auf das Konjunkturbarometer reagiert?
Ja, die Gemeinschaftswährung tut sich weiter schwer, steht weiter unter Druck, aber zumindest ist der Euro im Tagesverlauf nicht noch weiter gefallen. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank steht heute Nachmittag fast genau da, wo er gestern schon war, bei 1,0452 $. Dennoch bleibt der Euro international gesehen schon eine wichtige Reservewährung. Im vergangenen Jahr lag sie dahinter dem Dollar auf Rang 2. Das hat heute die EZB mitgeteilt. Wenn man sich den Anteil an den weltweiten Reserven anschaut, hat der Euro gut 20% ausgemacht. Der Dollar aber bleibt unangefochtene Nummer 1 mit 59%.
Kommen wir zur Nummer 2, während sich der Euro von seinem jüngsten Kursrutsch etwas erholt hat. Wie sieht es da aus bei den Kryptowährungen und ihre Talfahrt der vergangenen Tage?
Na, von Erholung würde ich da nicht sprechen. Der Bitcoin konnte seine Talfahrt zumindest erstmal stoppen. Aktuell ein Stand von $22.153. Bei der zweitgrößten Kryptowährung Ether bzw. Ethereum geht's sogar ein Stück aufwärts.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Zinserwartungen treiben die Umlaufrendite weiter nach oben, da heute ein Stand von 1,56%. Der Goldpreis fällt weiter, die Feinunze bei $1.814.
Schauen wir noch auf Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Die Baumarktkette Hornbach teilte mit, dass der große Ansturm aus Corona-Zeiten etwas nachlässt. Wie reagieren die Anleger?
Da zeigen sich heute doch deutliche Kursverluste. Die Aktie der Hornbach Holding ist im tiefroten Bereich unterwegs. Ein Minus von fast 18%. Der Konzern hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr nach unten gesetzt. Hornbach leidet unter den Dauerthemen hier am Finanzmarkt, heißt unter der Inflation und auch den Problemen bei den Lieferketten. Ist ja ganz interessant. Hornbach zählte ja eigentlich zu den Profiteuren der Corona-Pandemie. Doch die gegenwärtige wirtschaftliche Lage bremst den Heimwerkerboom.
Sebastian Schreiber über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über ein 9-Euro-Kulturticket. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.